Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallihallo, herzlich willkommen bei Radio Tux, Ausgabe Oktober 2014. Heute mit Ansgar Jadewski, den der eine oder andere schon kennt, weil er früher auch bei Radio Tux mitgemacht hat und den wir uns heute so ein bisschen geschnappt haben, um mal über das Thema Clouds und wie baue ich mir das eigentlich selber auf, zwar nicht aus Nutzersicht, sondern aus Admin-Sicht. Hallo Ansgar.
Ja, hallo.
Ja, vielleicht kurz zu dir. Du kannst ja nochmal kurz sagen, was du gerade machst. Du beschäftigst dich ja so in deinem täglichen Brotjob mit diesen ganzen Themen, Clouds und Virtualisierung und sowas.
Ja, genau. Für die mich halt nicht mehr kennen, da ich schon eine ganze Weile nicht mehr bei Radio Tux bin. Ich war früher bei Radio Tux auch so ein bisschen als Administrator tätig. Mache das Ganze heute beruflich, bin bei der Firma Spreadshirt gelandet und dort im Bereich der Plattform tätig, also all das, was unmittelbar mit der Internetseite selbst zu tun hat und mit der internen Infrastruktur, File-Server, Blade-Server, alles sowas, was da dazugehört und ja, verdiene damit mittlerweile mein täglich Brot.
Genau. Wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, September haben wir es irgendwie nicht geschafft, eine Sendung auf die Beine zu stellen. Es war irgendwie so ein bisschen Art Sommerloch. Wir haben uns aber davor in der August-Sendung ja so ein bisschen über Clouds und wie benutze ich das als als normaler Anwender, das heißt, was sind diese ganzen Dropbox und Co-Geschichten, was kann man da alles machen? Heute wollen wir aber mal das aus der anderen Sicht machen. Wie baue ich mir denn eine eigene auf? Und da sollten wir vielleicht mal diese ganzen Begriffe klären, die man da immer so hört. IaaS, PaaS, SaaS. Was heißt denn das alles? Und was kann ich mir darunter vorstellen?
Wie fangen wir da am besten an? Man muss sich das Ganze als so eine Art Pyramide vorstellen. Ganz unten ist das IaaS, also Infrastructure as a Service. Das ist das, was man so allgemein unter Amazon Cloud, sprich EC2 kennt oder OpenStack, CloudStack, Nebula. Solche Vertreter sind da alle zu nennen, aber auch die kommerziellen Großen wie Microsoft Azure oder VMware wären da auch Vertreter des Ganzen. Die Schicht oben drüber oder PaaS, das ist dann eine Schicht, in der man nicht mehr die virtuelle Maschine als virtuellen Computer wahrnimmt, sondern nur noch die Software, die in einer solchen Umgebung laufen kann. Da sind dann halt irgendwie solche Systeme wie Cloud Foundry zu nennen. Was gibt es noch? OpenShift gibt es noch. Die ganze Docker-Familie ist dort eigentlich auch eher anzusiedeln. Google Compute wäre auch ein bekannter Vertreter dieses Genres, sage ich mal. Ja, und oben auf der Spitze des Ganzen ist dann die sogenannte Software as a Service. Das sind dann im weitesten Sinne Anwenderapplikationen, die vorrangig aus dem Web direkt heraus bedient werden. Gmail, Salesforce, Office 365, Google Docs, solche Applikationen, die jetzt wahrscheinlich jeder so kennt und aber ja nicht als Software as a Service wahrnimmt, es sei denn, man beschäftigt sich ein bisschen mit der Materie.
Also das ist das, was die Endanwender mitkriegen und sehen und benutzen.
Genau, also wenn wir heutzutage über Cloud reden, denken viele halt an Dropbox und in dem Kontext gesehen wäre das halt eine Software-as-a-Service-Anwendung.
Okay. Und das, dieser Stack sozusagen ist der, aus dem wir uns das so zusammensetzen. Und wenn ich mir jetzt eine eigene Cloud basteln will, dann müsste ich ja erstmal ganz unten anfangen, oder? Also als Admin müssen wir überlegen, was nehme ich jetzt, was nehme ich für Hardware, was nehme ich da für Festplatten, was nehme ich für ein Dateisystem, pipapo.
Genau, also grundsätzlich ist ja erstmal eine Cloud-Anwendung oder eine Cloud-Infrastruktur, sprich Infrastructure as a Service, erst einmal nur das Zusammenfügen mehrerer einzelner Server zu einem, ich sag mal, gesamtheitlich verwaltbaren, im besten Fall, so dass man halt tatsächlich ganz unten anfängt und erstmal damit anfängt, sich zu überlegen, ja, wie viele Server brauche ich denn, um meine Cloud in Betrieb zu nehmen. Das ist üblicherweise halt nicht nur ein Server, sondern schon zwei, drei mehr. Und damit sich das Ganze dann halt auf einem gewissen Punkt auch rentiert, sind es dann eher, ich sag mal, in die Hunderte an Servern. Das ist natürlich dann eher im kommerziellen Umfeld so. Im privaten Umfeld denke ich aber, dass man nicht unter drei Servern anfangen sollte, sich überhaupt mit so einer Technologie zu beschäftigen, weil vorher, sage ich mal, der Aufwand einfach zu groß ist, so eine Technologie ans Laufen zu bringen.
Gut, aber das ist so ein bisschen so das, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Also wir haben jetzt mal so drei Server und wollen da mal irgendwas drauf machen. Ich meine, früher hat man ja zu diesem ganzen Cloud-Zeug eher gesagt, ja, das ist irgendwie Virtualisierung.
Genau.
Ich habe da irgendwas, was virtuell auf meiner Bare Metal, also auf meiner Hardware irgendwie läuft. Dann halt mehrere Maschinen, die irgendwie voneinander getrennt worden sind. Das hatte ich schon ganz früher angefangen mit Mainframes, wo es das auch dann schon gab. Also dieses Grundkonstrukt ist eigentlich schon, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahre alt. Neudeutsch jetzt alles total gehypt, heißt es jetzt Cloud?
Ja, man muss halt dazu sagen, dass in dem Cloud-Kontext jetzt im Zuge der ganzen Begriffsfindung man wahrscheinlich noch dazu sagen kann, dass eben diese ganze Automatisierung dazu gekommen ist. Also früher, wenn man auf seinem einen Rechner virtuelle Maschinen betrieben hat, dann hat das System sich halt üblicherweise keine Gedanken darum gemacht, ob es da IP-Adressen gibt, die es dem System automatisch zuteilen kann oder DNS-Einträge zu setzen oder an irgendwelchen Drittsystemen die virtuelle Maschine gleich zu registrieren. Das ist also alles so Technologie, die eher so mit dem Cloud-Ansatz denn dazu kam, also ganz allgemein unter Orchestrierung quasi zu verstehen.
Und wenn ich mir jetzt überlege, ich will halt so irgendwie was OpenStack oder sowas installieren, würde das dann alles das für mich machen schon oder brauche ich da mehr?
Das OpenStack selber ist schon sehr umfassend. Wenn man das installiert, dann hat man im Grunde genommen alles dabei, was man braucht. Es gibt dann immer noch hier und da so, ich sag mal, Seitentechnologien, die man an OpenStack mit andockt. SEPS wäre da zu erwähnen oder Sheepdog, also Speichertechnologien. Es gibt Backup-Lösungen extra für OpenStack, die man denn daran andocken kann. Man muss aber halt auch dazu sagen, dass OpenStack in Sachen Cloud halt schon eine sehr große, sehr umfassende Lösung ist, von der ich persönlich abraten wollen würde, wenn man sie dann privat betreibt, weil sie doch schon so umfassend ist, dass ich den Eindruck habe, dass man als, ich sag mal, Einzelkämpfer sehr schnell den Überblick über die Gesamtheit verliert und im Zweifelsfall dann das System nochmal neu installieren muss, weil man bei manchen Dingen halt den Kontext verloren hat, sprich einfach nicht mehr hinterherkommt.
Okay, das heißt also OpenStack legen wir erstmal wieder beiseite, wenn du sagst, da braucht man vielleicht mehr, als wenn wir jetzt drei Server nur nehmen, aber könnte man sich trotzdem angucken, wenn man dann irgendwann mal so ein ganzes Rechenzentrum irgendwie verklauten will?
Auf jeden Fall, also da ist OpenStack sicherlich eins der besten Mittel, die man heute haben kann, weil es eben auch sehr weit verbreitet ist. Also neben VMware ist das quasi der zweite große Player mittlerweile.
Genau, gab es ja mehrere Open-Source-Systeme, die sich da um die Vorherrschaft gestritten haben. So, was gab es noch? Eukalyptus, da gab es ja einige, die damit angetreten sind. Wir machen jetzt die Open-Source-Cloud. Und das, was, glaube ich, da am stärksten rausgekommen ist zurzeit, ist OpenStack. Da haben sich jetzt irgendwie alle drauf verständigt und das benutzen auch die großen Open-Source-Unternehmen alles oder promoten das auch, verkaufen das auch stehen da dahinter.
Also nicht zuletzt Rackspace, die ja als große Cloud-Anbieter-Firma mittlerweile. Bei OpenStack ist an der Stelle auch interessant, dass gerade Rackspace eine Distribution anbietet, die eine komplette OpenStack-Installation mitbringt. Das heißt, CD einlegen, dreimal auf Weiter drücken und man hat quasi seine OpenStack-Installation. Klingt jetzt einfach und schön. Wie gesagt, ich rate davon ab, weil man muss das System in der Gesamtheit irgendwo verstanden haben. Nur weil man es installieren kann, heißt das nicht, dass man es auch benutzen kann und in Betrieb halten kann. Das ist...
Okay, was muss man dann noch verstehen? Also du hattest vorhin das Wort Orchestrierung genannt. Was verstehe ich darunter und welche Tools helfen mir dabei?
Also unter Orchestrierung versteht man ganz allgemein die Tatsache, dass ich eine virtuelle Maschine anlegen möchte und das soll mit möglichst wenig menschlicher Interaktion passieren. Also ich brauche eine neue virtuelle Maschine in der und der Größe, das Betriebssystem los. Ich möchte mich heutzutage in einer Cloud-Umgebung nicht mehr darum kümmern, wo kommt das Image her, wo lege ich das ab, welches ISO nehme ich, wo ist das überhaupt gespeichert, welche IP-Adresse ist frei, kann ich die denn nehmen, welche Firewall-Regeln sind eventuell anzupassen, welche DNS-Namen bekommen das System grundsätzlich erstmal, solche Dinge. Das versteht man alles unter Orchestrierung und ist im Grunde genommen das automatisierte Bereitstellen von virtueller Infrastruktur.
Okay, das heißt, ich mache das nicht mehr alles per Hand, sondern da hilft mir eine Software dafür. Dann gibt es doch noch so Konfigurationsmanagementsysteme, also Puppet und Chef hört man öfter mal, die spielen da irgendwie mit rein, oder?
Ja.
Oder setzen danach an.
Die setzen eher danach an, ja. Also
genau, also wir haben irgendeine Software, die macht mir diese virtuelle Maschine und dann kommt halt irgendwas, was mir die Konfiguration in diese virtuelle, was dann halt festlegt, okay, du kriegst ein Apache, du wirst ein Mail-Server, du wirst ein Datenbank-Server und du wirst ein Sumi-Ball-Server.
Das ist natürlich immer so ein bisschen fließend, der Übergang an der Stelle. Ich persönlich betreibe solche Systeme immer so, dass ich ein Standard-Image habe, was halt durch meine Orchestrierung deployed wird. Und innerhalb der Orchestrierung sorge ich dafür, dass meine Systeme am Konfigurationsmanagementsystem registriert werden. Im Fall von Spreadshirt ist das halt Puppet. Das heißt, während der Orchestrierungsphase meldet sich die VM am Puppet Master an, der Key Exchange wird durchgeführt und anschließend läuft Puppet automatisiert durch. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob diese Phase des Puppet-Runs noch Orchestrierung ist oder bereits Betrieb der VM. Das ist dann, Geschmackssache. Immer laufen haben, denke ich, das ist eher eigenständig zu betrachten. Ja, und es ist bei Spreadshirt zumindest so, dass halt die VM, die wir mit der Orchestrierung deployen, halt ziemlich gleich ist überall und dann halt Puppet erst quasi aus der Maschine das macht, was es denn am Ende werden soll. Eben wie du schon gesagt hast, ob es denn ein Webserver oder eine Datenbank wird, das legen wir nicht in der Orchestrierung fest.
Okay, jetzt sind wir natürlich mit Konfigurationsmanagement, was mir dann automatisch irgendwie, wie gesagt, festlegt, wird das ein Mail-Server, wird das ein Webserver, was soll das denn überhaupt werden? Und dann auch, schnell eine virtuelle Maschine anlegen, die sich dann wahrscheinlich in meinen Verbund einbaut und gleich benutzt werden kann, sind wir jetzt schon ziemlich weit oben und abstrakt, oder?
Ja, das ist halt immer die Frage. Also Cloud an sich ist halt, wie soll ich sagen, immer schon die Zusammenfassung mehrerer Systeme gewesen. Von dem her, ja, es ist abstrakt und ja, es ist schon ziemlich umfassend. Allerdings möchte man halt gerade mit einer Cloud-Infrastruktur am Ende erreichen, dass alle Systeme nicht mehr durch, ich sag mal, Menschenhand irgendwie angefasst werden müssen, um damit irgendwas zu erreichen, sondern das soll alles durch Software geschehen im besten Sinne.
Okay, ja, was soll ich denn jetzt so für Technologien nehmen, wenn ich sage, okay, ich habe irgendwie 3 Nodes, ja, ich habe 3 Server. Was nehme ich denn, um jetzt mir meine Cloud zu basteln? Also erstmal müsste ich mich wahrscheinlich auf eine Virtualisierungstechnologie festlegen oder spielt das überhaupt gar keine Rolle? Kann ich die austauschen dann? Also was ist denn der erste Punkt, den ich mir überlegen muss, außer ich habe 3 Server zur Verfügung, den will ich was genau, bauen.
Also vielleicht sollte man sich grundsätzlich erstmal überlegen, was will ich denn überhaupt mit meiner Virtualisierung am Ende erreichen? Soll das irgendwas Hochverfügbares werden? Wird das nur für mich eine Umgebung, um, ich sag mal in Anführungszeichen, zu spielen? Oder möchte ich damit tatsächlich produktiv irgendwie was machen, eventuell sogar Geld verdienen? Danach entscheidet sich schon mal ganz wesentlich, welche Hardware ich benutze und ja, in welcher Konfigurationsstärke ich die benutze. Also wie viel RAM, wie viel CPU, sowas alles. Die Virtualisierungslösung an und für sich ist im Open-Source-Umfeld, gibt es da eigentlich nur 2, die in Frage kommen. Das ist KVM und Xen. Die sind im Grunde genommen austauschbar, wobei KVM mittlerweile, so ist zumindest mein Eindruck, immer mehr an Bedeutung gewinnt und auch besser in den Standarddistributionen vertreten. Zumindest in Ubuntu zum Beispiel dient sich nach meinem Eindruck KVM mittlerweile fast einfacher als Xen. Ja.
Ja, weil KVM natürlich auch im Kernel drin ist und oder schon lange drin ist und deswegen ein bisschen Vorsprung hat. So, jetzt haben wir, also KVM und Xen sind ja 2 Vollvirtualisierungslösungen. Es gibt ja dann noch so ein paar Containerlösungen, also dieses LXC und Docker zum Beispiel. Was hältst du davon?
Grundsätzlich finde ich die Lösung sehr, sehr interessant, da sie halt den ganzen, ich sag mal, Stack, den halt so eine Virtualisierung mit sich bringt, ein bisschen aufweicht. Man sollte es aber, sage ich mal, ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil zum einen sind die Technologien nach wie vor sehr jung. Docker ist gerade mal etwas mehr als 18 Monate alt. Und zum anderen gilt halt immer noch, dass ja die Kernel, ich sag mal, unter der Maschine laufen alle Instanzen, also alle Container mit demselben Kernel. Das heißt, eine Kernel-Panic in dem einen Container führt zwangsläufig dazu, dass mir der gesamte Server abstürzt. Das sollte natürlich nicht vorkommen. Ist alles sehr theoretisch, aber ja, von dem sehr spannende Technologien, wenn man, ich sag mal, forschend tätig ist und das Ganze aus, ich sag mal, Hobby ausprobiert, auf jeden Fall einen Blick wert. In produktiven Umgebungen würde ich das Ganze nach wie vor mit Vorsicht genießen und zumindest für eine ausreichend große Redundanz sorgen wollen.
Gut, bei Docker gebe ich dir vielleicht recht, aber auch OpenVZ gehört ja eigentlich in die Kategorie und wenn ich mir, was weiß ich, bei 1&1 Host Europe XYZ, such mich mal, mir irgendwie so einen V-Server klick, dann ist das ja meistens ein OpenVZ und das ist ja
das
auch
so. Das ist grundsätzlich richtig. Sagen wir mal, ja, es gibt da mittlerweile auch ausgereifte Technologien. OpenVZ hatte ich jetzt gerade zugegebenermaßen nicht auf dem Schirm. Ja, es gibt da Lösungen, die sind durchaus drin. Allerdings diese, ich sag mal, nur teilweise ist halt schwierig an manchen Stellen. Also gerade wenn man so an Loopback-Devices und solche Geschichten gibt, da gab es halt in der Vergangenheit immer Probleme. Die sind wahrscheinlich mittlerweile auch zu einem großen Teil Geschichte. Ich persönlich tendiere nach wie vor eher zu, voll virtualisierten Lösungen, zumindest in den Dingen, wo ich tätig bin.
Bei Vollvirtualisierung hat man natürlich auch die Möglichkeit, was weiß ich, einen ganz BSD genau laufen zu lassen oder einen Windows oder was weiß ich. Bei so Containerlösungen wie OpenVZ, du hast ja gesagt, die teilen sich alle in den gleichen Kernel. Da kann ich auch nicht mal einfach sagen, boah, dieses eine Programm braucht noch irgendwie das eine Kernel-Modul. Da kann ich nicht einfach in meiner virtuellen Umgebung schnell sagen, oh, das kompiliere ich jetzt noch schnell ein, weil das genau müssten ja dann alle gleich
oder haben. Eben auch das Virtualisieren von Windows wäre zum Beispiel auch gar nicht denkbar.
Trotzdem verbrauchen natürlich wesentlich weniger Ressourcen. muss man sich also auch überlegen. Dann haben wir natürlich noch so ein paar kommerzielle, auch Xen ist ja, es steht ja auch eine größere Firma dahinter, aber größtenteils hat man ja noch VMware, die ja auch fast so ein Virtualisierungsbetriebssystem haben, dieses ESX irgendwas. ESX, genau, das ist ja ein eigenes Betriebssystem, oder? Oder habe ich das
ja, erfasst? Es ist im Wesentlichen ein auf BSD basierendes Mini-Betriebssystem, was halt einen Hypervisor mitbringt. Und halt eine gewisse Logik, die ja eben auch eine Integration in eine Management-Infrastruktur zulässt. Dass eben Live-Migration und deren Dinge eben zwischen unterschiedlichen ESX-Servern auch möglich ist.
Das heißt, wenn ich viel Geld habe und mir meinen 3-Node-Cluster bauen will, kann ich auch einfach viel Geld zu VMware schmeißen und die haben das auch schon alles fertig.
Grundsätzlich
oder?
Ja.
Gut, also hätten wir schon mal gelöst. Wenn jemand viel Geld hat, ja, kann er die Lösung nehmen. Okay, dann Microsoft macht auch noch irgendwas mit Virtualisierung, nennt sich bei den Hyper-V. Die können auch Linux virtualisieren mittlerweile und hast du nicht gesehen. Auch ganz schön. Dann, okay, wählen wir jetzt mal in unserem Fall KVM aus, weil kennen wir vielleicht am besten. Dann habe ich ja meist noch eine Schicht darüber, die sich irgendwie damit beschäftigt, meine virtuellen Maschinen dann irgendwie mit Netzwerk zu versorgen und mit anzugeben, wie viel RAM kriegt die jetzt, wie viel Festplatte kriegt die jetzt, gebe ich irgendwie die USB-Devices durch und was für eine Grafikkarte in Anführungsstrichen soll da rein und bladiblub. Einer der bekanntesten Vertreter ist wahrscheinlich Libvirt. Libvirt kann auch das, ja, so ein Teilmanagement für, egal ob das KVM, Xen, OpenVZ, VMware oder was sonst das ist, ein Übernehmen. Und dann gibt es dort wieder, naja, so ein paar GUI-Tools wie den Virt-Manager. Was kann man dazu noch sagen?
Grundsätzlich sind Tools, die um den Lib oder um Libvirt selbst drumherum gebaut sind, für den Anfang sicherlich keine schlechte Idee. Ich sag mal auch, die Großen setzen zum Teil auf die Libvirt. OpenStack zum Beispiel ist da einer der größeren Vertreter von. Ist sicherlich auch schlicht und ergreifend aufgrund der Verbreitung immer eine gute Idee, darauf aufzusetzen. Und gerade wenn man mit dem Virt-Manager anfängt, hat man im Grunde genommen auch eine solide Virtualisierungsumgebung, wobei der Virt-Manager selbst nicht wirklich eine Cloud-Infrastruktur zur Verfügung stellt, sondern man dann eher auf dem Niveau einer ganz normalen Virtualisierungsumgebung ist. Sprich, man hat halt den Wizard, man sagt, man möchte eine neue virtuelle Maschine haben, klickt den Wizard von vorne nach hinten durch und hat am Ende eine neue virtuelle Maschine und legt halt im besten Fall dann noch fest, auf welchen der zur Verfügung stehenden Knoten denn die Maschine laufen soll.
Genau, muss ich danach aber dann noch selber um die Installation des Betriebssystems kümmern und danach natürlich auch immer noch um die
Konfiguration. Also das ist die klassische Virtualisierungsumgebung, wie wir sie schon seit vielen Jahren haben.
Und Libvirt ist halt so ein bisschen daraus entstanden, wenn ich das richtig wiedergebe, dass man halt Xen und KVM und OpenVZ und hast du nicht gesehen hatte und auch so ein bisschen was schaffen wollte, dass man nicht, was weiß ich, eine KVM-Maschine auf der Konsole mit irgendwie 30 Schaltern irgendwie starten muss und sich dann was selber bauen muss, dass die halt dann richtig gestartet und gestoppt und beendet und hochgefahren und mit mehr RAM versehen und sowieso genau. Und überhaupt.
Im Wesentlichen funktionieren. Eine Abstraktionsschicht.
Also beim Virt-Manager gefällt mir auch, dass man dann, gerade wenn man zum Beispiel Windows oder sowas virtualisiert, dann ja auch gleich sich die Oberfläche angucken kann, also die GUI sieht und auch da mit interagieren kann.
Wobei das halt im Fall von KVM ein ganz normaler VNC-Port ist. Also man kann sich da auch mit einem VNC-Viewer direkt auf den Port connecten, das geht halt auch. Man muss es dann in dem Moment halt nur wissen.
Und ihn freigeschaltet haben, natürlich. Und ich weiß nicht, ob man VNC nach draußen haben will. Oder muss man erst eine VPN-Verbindung wieder aufbauen. Und
genau.
Oder so, ja. Genau, dann gibt es da auf Libvirt wieder noch mehr. Du hattest gesagt, OpenStack bedient sich darauf. OVirt gibt es noch. Ich glaube, das kommt irgendwie von Red Hat und ist bei Fedora auch so drin. Da habe ich noch nicht ganz verstanden, was die machen, aber die benutzen auch irgendwie libvirt nochmal drauf. Es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen virtuelle Maschinenmanagement, Lifecycle Management
für virtuelle Maschinen. Ist dann quasi, nimmt libvirt und versucht eben mittels einer nochmal draufgesetzten Ebene halt daraus dann eine komplette Cloud-Infrastruktur zu machen, wobei OWIRT mehr das Augenmerk auf Datacenter-Virtualisierung als auf Cloud-Virtualisierung legt.
Der Unterschied bitte?
Bei der Virtualisierung müsste man im Grunde genommen tatsächlich unterscheiden zwischen Cloud und Datacenter. In der Cloud ist der Ansatz der, dass eine virtuelle Maschine ein unter Umständen sehr kurzes Leben hat, sprich deployed wird, eine Aufgabe ausführt und wenn es zu irgendwelchen Fehlern kommt, dann ist es nicht schlimm, wenn man diese virtuelle Maschine löscht und irgendwo anders neu anlegt, weil es von dieser einen Instanz oder von dem einen Typ Instanz beliebig viele geben kann. Also im besten Beispiel nehmen wir irgendwie eine Webseite, dann hat man davor irgendwie einen Load Balancer und dahinter beliebig viele Webserver, die alle dieselbe Internetseite ausliefern. Wenn nun eine dieser VMs irgendwie ein Problem hat und der Administrator stellt das fest, dann wird er diese VM einfach löschen und neu deployen, weil das keine Schmerzen verursacht, weil es sind noch genug redundante Systeme da. Das heißt, auch in einer solchen Cloud-Virtualisierungsumgebung wird dann halt auch nicht so viel Augenmerk auf, ich sag mal, solche Technologien wie Live-Migration zum Beispiel, wird da einfach nicht so viel Wert drauf gelegt, weil das im Normalfall eben auch nicht gebraucht wird. Im Gegensatz dazu ist dann die Datacenter-Virtualisierung eben das krasse Gegenteil, weil dort eine virtuelle Maschine eine Aufgabe hat, die sie eventuell nur alleine ausführt oder die Redundanz halt nicht sofort einspringen kann. Ich nehme jetzt mal Beispiele wie DHCP-Server, LDAP-Server, DNS-Server, File-Server, solche Dinge, wo man halt nicht so einfach in die Breite skalieren kann. Bei solchen Maschinen ist es dann halt sehr wichtig, dass ich die Maschine live migrieren kann zum Beispiel oder dass ich sicherstelle, dass wenn ich dann zwei Maschinen vom selben Typ habe, die nicht auf demselben Virtualisierungsknoten laufen, weil eben wenn mir die Hardware darunter stirbt und dieselbe beide Maschinen auf derselben Hardware liefen, dann habe ich eben am Ende auch nichts gekonnt. Da sollte man dann halt auch bei der Wahl seiner Technologie und bei dem Einsatzzweck eben doch ein Augenmerk drauf legen, sage ich mal, was man denn genau bezweckt und ob dann man unbedingt auf diesen Cloud-Zug mit aufspringen will oder man dann doch eher in Richtung Datacenter geht.
Also ich meine, wenn wir jetzt in unserem Beispiel bleiben, drei Nodes, will ich ja wahrscheinlich eher so ein bisschen Datacenter, also ich will halt ein paar virtuelle Maschinen darauf haben, die dann, die erste Node irgendwie wegstirbt, also die physische Maschine wegstirbt, dann irgendwie alle Aufgaben auf die anderen irgendwie verteilt werden.
Ja, um da mal meinen persönlichen Vertreter zu nennen, das wäre bei mir Ganeti. Das ist ein Projekt, das gibt es seit 2007, also deutlich vor libvirt entstanden und wird aktiv von Google selbst entwickelt. Ist auch im Hause Google im Einsatz und zwar eben nicht für, ich sag mal, die Technologien wie Google Mail oder die Suchmaschine selbst, sondern in den Büros bei Google. Sprich, wir haben sehr viele kleine Büros und auch größere Büros und dort wird eben Ganeti eingesetzt, um die DNS-Server, DHCP-Server, LDAP-Server, solche Dinge mehr eben für jeden einzelnen Standort eben auf 3-4 Servern zur Verfügung zu stellen. Aber eben in einer Art und Weise, dass das System redundant und ausfallsicher ist. Und ja, ich persönlich bin da eine ganze Weile schon mit Ganeti auch selber unterwegs und mit der Lösung sehr glücklich, weil das System eben auch Technologien beherrscht, die Rücksicht darauf nehmen, dass eben ein zweiter DNS-Server nicht auf derselben Node deployed wird, wie auf wo schon ein anderer läuft. Nennt sich dann bei der Technologie halt Cluster Exclusion Tech. Aber ja, das geht vielleicht für die Sendung heute zu weit, um da alle Möglichkeiten von Ganeti zu beleuchten.
Okay, also bei setzt also nicht auf libvirt auf, sondern ist halt was völlig eigenes. Man könnte jetzt nicht beide verwenden,
genau.
Sondern muss sich für eins entscheiden. Aber auch Ganeti benutzt ganz normal dann KVM,
genau.
Oder
Xen. Ganeti kann grundsätzlich mit KVM und Xen umgehen. LXC war dieses Jahr ein Google Summer of Code Projekt. Wie weit das ist, habe ich selber nicht verfolgt. Was vielleicht ganz interessant an Ganeti auch noch ist, gerade in Sachen Redundanz und ich habe nur drei Knoten, Ganeti selber verwaltet alle virtuellen Maschinen, so man denn will, mit DRBD. Das heißt, die Redundanz bei Ganeti wird eben nicht über ein zentrales Storage-System zur Verfügung gestellt.
Gar also ich brauche genau. Keinen SAN oder sowas.
Genau, oder für eben als Single Geld. Point of Failure, weil ich eben meinen dritten Server NFS drauf installiere, was dann ein Designfehler halt ist. Und das ist halt bei Ganeti sehr elegant und trotzdem einfach gelöst, weil man mit dem DRBD und dem LVM an der Stelle gar nichts zu tun hat, weil das Ganeti komplett für einen verwaltet. Man gibt halt eine Volume-Gruppe an und sagt, Ganeti, bitte nutze diese Volume-Gruppe, um darin virtuelle Maschinen anzulegen. Und mehr hat man damit auch nicht zu tun.
Okay, und das kann er auch für drei für Nodes machen. Oder bei DRBD ist ja meistens.
Genau,
nur
also der Trick ist, funktioniert folgendermaßen: wenn eine neue virtuelle Maschine angelegt wird und das Disk-Template DRBD ist, dann sucht sich Ganeti automatisch einen primären Knoten und einen sekundären Knoten, legt auf beiden in der Volume-Gruppe ein logisches Volume für die Instanz an und auf diesem logischen Volume dann ein DRBD. So dass das dann laut Google auch bis zu 200 Nodes skaliert. Also man kann in einem Ganeti-Cluster 200 Server haben und darüber dann halt das DRBD verwalten. Das soll wohl funktionieren.
Okay, also ganz klar nicht eine Lösung für irgendwie 1 Million Maschinen oder 5 Rechenzentren, sondern tatsächlich nur bis 200 Server. Deswegen wird Ganeti wahrscheinlich dann auch nicht irgendwie für, wir hatten ja bei IaaS oder PaaS, Google Compute oder sowas, also die werden nicht
ihre Rechenzentren damit betreiben. Tatsächlich läuft Google Compute auf Containerlösungen. Die nutzen, ja, ich weiß nicht, ob es denn am Ende Docker ist, aber sehr wahrscheinlich was LXC oder LXC ähnliches. Das dazu, ja, die 200 Nodes sind auch eher theoretisch zu betrachten. Google selber hat ein internes Paper, wo die ja immer 4 Racks haben. 3 Racks sind in Betrieb, 1 Rack ist auf Maintenance. So läuft es bei denen. Wobei Ganeti erlaubt, zwischen Clustern Maschinen hin und her zu verschieben. Also man kann dann halt auch mit einem Ganeti-Cluster mehrere Instanzen von Clustern verwalten.
Und dieses Ganeti kümmert sich dann aber auch um DNS-Einträge, um DHCP-Einträge, um darum, dass die VM, wenn ich sie angelegt habe, irgendwie installiert wird?
Jein, zum Teil. Um IP-Adressen kümmert sich Ganeti mittlerweile selber. Man kann Pools von IP-Adressen zu Netzwerken und dann zu Netzwerkkarten zuordnen und sagt dann halt einer neuen virtuellen Maschine, bedien dich bitte aus folgendem Pool. Dann sucht sich Ganeti auch selbstständig eine freie IP dafür. DNS und DHCP, dafür gibt es Erweiterungen, die das können. Ganeti selber gibt es einen, ja, ich sag mal, zweiten großen Mitspieler neben Google. Das ist die Gernet. Das ist sozusagen das griechische DSN. Und die haben dort viel Technologie beigesteuert und auch ja, in Richtung Cloud eine ganze Menge unternommen.
Und die betreiben das auch mit Ganeti und da kann man
genau, das Projekt bei denen heißt Synefo, also synnefo.org und da gibt es halt auch eine virtuelle Maschine zum Runterladen und basiert halt auf Debian, sprich es gibt ein Repository, wo man sich auch den Source runterladen kann und Pakete runterladen kann und das dann auch selbst installieren kann. Ist eine komplette Cloud-Umgebung, die unten um, sage ich mal, Ganeti benutzt und nach vorn ein eigenes Webinterface darstellt und als API zu OpenStack hin kompatibel ist. Ist also eine interessante Lösung, kann man sich gerne anschauen.
Okay, was macht Ganeti jetzt nicht? Also wir haben gesagt, IP-Adressen kann es sich nehmen, aber eine VM danach
doch, installieren kann es nicht? Oder über sogenannte OS-Interfaces. Das ist halt vorgesehen. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Dinge, die es kann. Standardmäßig bringt es ein OS-Interface mit, was der Bootstrap verwendet, weil Ganeti bei Google üblicherweise für Ubuntu und Debian verwendet wird. Deswegen ist das halt dabei, aber es gibt auch imagebasierte Interfaces. Nicht zuletzt habe ich selber auch eins geschrieben, das ist bei Ganeti gar nicht so kompliziert, weil man das mit Bash-Skripten macht. Das sind nur Hooks, die man an bestimmte Stellen ins Dateisystem kopiert und dann funktioniert das auch schon. Es gibt auch wieder von den Leuten von Gernet Ansätze, mit Ganeti auch Windows-Server zu deployen, vollautomatisch. Das gibt es alles.
Okay, und für alles danach müsste ich mir dann wieder so ein Konfigurationsmanagement à la Puppet und Chef nehmen, um dann aus meinen virtuellen Maschinen dann Webserver, Mailserver, DNS-Server,
genau.
Hast du nicht gesehen, zu machen. Und da gibt es dann irgendwie eine Integration, die mir dann Puppet danach irgendwie anstößt? Naja,
das macht man sich dann halt in sein Image, also wenn man sein Image selber vorbereitet, beziehungsweise dann sein der Bootstrap, dann würde man halt sagen, unter Debian zum Beispiel, schreib in die rc.local rein, verbinde dich zum Puppet-Server. Sowas in der Art. Oder man installiert halt ein Debian-Paket, wo ein Init-Skript mit ausgeteilt wird, was das für einen tut. Da gibt es viele Varianten.
Okay, dann noch eine andere Lösung, die ich mir jetzt mal kurz zumindest angeschaut habe. Das was bedeutet, ich habe sie installiert und noch mehr, nee, leider nicht gemacht, ist Foreman. Foreman ist auch so ein Lifecycle-Management für Virtual Machines, also auch anlegen, sich eine IP aus dem Pool holen, DNS-Einträge, DHCP-Ding und dann starten die Virtual Maschine und sie dann installieren. Und danach dann Puppet anzustoßen und dann wieder daraus einen Webserver, einen Mailserver und so weiter und so fort zu machen. Also hat eine starke Integration mit Puppet und sah so auf den ersten Blick.
Ja, ich habe mir tatsächlich Foreman auch schon mal angeschaut, habe das auch bei Spreadshirt eine Weile benutzt. Das Problem, was ich mit Foreman habe, ist im Wesentlichen, es hat sogenannte Satelliten, nennt sich das, die sich dann halt in diese Systeme wie DNS und DHCP halt einklinken, um dort ja die Registrierung der neuen virtuellen oder auch physischen Maschinen vorzunehmen. Das funktioniert natürlich auf der grünen Wiese wunderbar, sprich, wenn man bei Null anfängt, ja, Foreman ist da wirklich eine interessante Lösung, nicht zuletzt, weil Foreman nochmal eine Abstraktion um eine vorhandene Virtualisierungslösung ist. Sprich, man hat nochmal eine dritte Stelle und kann dann einfach auch die Virtualisierungslösung dahinter teilweise austauschen. Das Problem ist halt, dass wenn man sowas in vorhandene Infrastruktur integrieren möchte, man sich seiner Sache sehr sicher sein muss und die Einstiegshürde nach der Installation dann doch gewaltig ist. Das System selber installieren geht, ich sag mal, pfiffig von der Hand. Wenn es dann darum geht, dann die wirklichen Vorteile von Foreman genießen zu können, dann wird es interessant.
Gut, aber das wäre jetzt in unserem Beispiel ja der Fall. Ja, ich habe drei Server, will von vorne anfangen. Wäre das
auf jeden Fall
mal was man
da sich angucken sollte. Da ist Foreman sicherlich eine interessante Lösung, gerade weil es auch sehr gut in Puppet integriert ist. Wenn man sich also mit Puppet beschäftigen will, dann ist das sicherlich das Mittel der Wahl. Zumal so Foreman mittlerweile auch aktiv an Chef, also an einer Chef-Integration arbeitet.
Okay, ja, und auch dann kann man natürlich wieder ein OpenStack noch anbinden, ja. Auch auch der Teil, wenn man dann wirklich auf ganz große Clouds gehen will, also weg von dieser Datacenter-Virtualisierung, dann kann man natürlich auch noch einen
OpenStack anbinden. Ja, also Foreman bietet tatsächlich sogar noch allgemeiner eine libvirt-Anbindung, die ist möglich. Es gibt von NetWays eine OpenNebula-Integration. Selbst bringt Foreman auch noch eine Integration für Amazon mit. Das heißt also, man kann mit seiner eigenen Foreman-Installation wiederum die Amazon-Cloud, sprich sein eigenes VPC zum Beispiel, verwalten. ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Was an Formen selbst auch sehr interessant ist, es gibt eine komplette Bare-Metal-Installation, so eine Möglichkeit dafür, dass halt in Formen via PXE-Boot ein minimales Linux zur Verfügung gestellt wird. Wenn man jetzt einen neuen Server startet, dann wird dieses minimale Linux gebootet und das minimale Linux nimmt quasi die neue Hardware auf und macht sie Formen bekannt und dann kann man über das Webinterface von The Formen sagen, oh, ein neuer Server mit der und der Hardware, das soll doch eine neue Datenbank werden und dann wird auch tatsächlich Hardware deployed. Das geht damit auch. Sehr interessant eigentlich.
Okay. Ja, also jetzt, das sind so die Punkte, die man sich dann also angucken muss. Ich muss mir eine Virtualisierungslösung überlegen, obwohl ich die natürlich auch Hintergrund dann nochmal austauschen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Wirt-Manager, also libwirt, Garneti oder Formen benutze, im Endeffekt greift immer irgendwas aufs andere drauf zu. Ja? Virtualisierungslösung unten, ganz wichtig, aber darüber hinaus sind so ein paar Sachen tatsächlich austauschbar. Mit was ich mich auf jeden Fall noch so beschäftigen muss, ist tatsächlich
ja,
DNS
also
und DHCP und so.
Man kommt quasi nicht daran vorbei, seine, ja, ich sag mal, die Basis der Netzwerkinfrastruktur irgendwo zu haben. Also eine Cloud entsteht nicht auf dem Nichts. Man muss die Server irgendwie wohin stellen, die müssen miteinander reden können, es muss in irgendeiner Art und Weise eine Idee davon geben, wie ich meine Netze trennen möchte, derer Dinge mehr. Also man kann quasi nicht ohne eine vorhandene DNS-Infrastruktur eine Cloud-Infrastruktur aufsetzen zum Beispiel. Das wird nicht funktionieren. Ja, sowas ist dann halt zwingend Voraussetzung. Deswegen muss man, wenn man sowas aufsetzen will, halt von vornherein sich wenigstens eine grobe Skizze davon haben, was man denn am Ende vorhat und man muss sich sehr darüber einig sein, was denn das ein oder andere eben auch als Vorleistung bedingt. Ganz einfach.
Auch mit Networking muss ich mich so ein bisschen beschäftigen, oder? Virtuelle Switches und Brücken unter Linux und sowas oder machen die Tools das alle automatisch?
Ja, und
geht das alles einfach gar nichts an?
Die ganzen Virtualisierungslösungen setzen in aller Regel auf irgendeine virtuelle Netzwerktechnologie auf. In aller Regel in Verbindung mit VLANs, weil das der de facto Standard ist, um Netze innerhalb ein und derselben Hardware zu trennen. Trotzdem muss ich selber erstmal ja an meinen Switches halt zum Beispiel die VLANs überhaupt konfigurieren, dass sie grundsätzlich funktionieren. Ich muss mir Gedanken darüber machen, wie ich denn meine Bridges eventuell nennen möchte. An welchen physischen Interfaces denn diese Bridges tatsächlich am Ende auch sind, damit ich eben auch eine saubere Netzwerkkonfiguration habe, weil ja irgendwo muss ich meine Netzwerkkarten dann am Ende mit einem Switch verbinden. Daran werde ich nicht vorbeikommen. Ja, es gibt natürlich dann da auch Tools, die das zum Teil einem abnehmen. Also Open vSwitch wäre da so an vorderster Front zu sagen, weil da alle Cloud-Lösungen mittlerweile zumindest Integrationen für haben. Das heißt also, man stellt eine neue virtuelle Maschine, legt die an und sagt halt, die soll in einem VLAN XY sein, der Computer selbst kennt das VLAN noch nicht, dann wird die Virtualisierungslösung eben zu dem Open vSwitch gehen und wird das VLAN anlegen und so konfigurieren, dass die virtuelle Maschine halt in diesem VLAN ist. Soweit sind wir da heutzutage, aber dann muss man sich eben noch über die Switches Gedanken machen.
Okay,
richtige
also
Hardware-Switches.
Bei Switches meinst du
da kommt
Hardware
dann wieder Switches. Noch mehr Technologie zum Einsatz. Mhm. Software-Defined Networking ist da dann das nächste Schlagwort. Sprich, es gibt mittlerweile Möglichkeiten, wie eben über Controller dann halt eben auch die Switches selbst konfiguriert werden.
Mhm. Ja, ich muss mir dann auch über zum Beispiel überlegen, ich will ja nicht nur, dass meine Nodes irgendwie dann meine Infrastruktur redundant quasi haben. Also wenn eine Node stirbt, dass irgendwie meine VM zur nächsten wandert, kann ja natürlich auch sein, dass ein LAN-Kabel ausfällt oder ein Switch ausfällt. Ich muss den Teil natürlich auch redundant machen und dann so irgendwie Netzwerk-Bonding betreiben.
Sowas wenn man festlegen. Über eine redundante Infrastruktur nachdenkt, dann fängt das eben nicht bei den virtuellen Maschinen an, sondern tatsächlich irgendwo schon viel eher, nämlich im besten Fall bei den Stromversorgungen. Sprich, ich habe vielleicht nicht nur eine USV, sondern auch Server mit zwei Netzteilen zum Beispiel. Da hört dann allerdings auch schon der private Hobbybereich irgendwo auf, weil das dann schon Hardware ist, die auch ihren Preis hat. Und nicht jeder kann sich halt zwei baugleiche Switches leisten, die dann in irgendeiner Art und Weise gesteckt werden können und solche Dinge mehr.
Also wenn ich, dann gehe ich nochmal einen Schritt zurück und sage, okay, DNS, DHCP muss ich mir vielleicht ein bisschen angucken, ebenso wie Networking, aber wenn ich jetzt die Switches gar nicht unter Kontrolle habe, ich hole mir zum Beispiel drei Server bei, was weiß ich, Root-Server bei irgendeinem Anbieter und will, die sind ja schon irgendwie vernetzt, darum kümmere ich mich gar nicht. Ich gehe dann halt hin, also ich mache, wenn ich es nicht gerade zu Hause mache, ich kann natürlich auch hier irgendwie drei alte Kisten zu Hause nehmen, ein bisschen Festplatten reinstecken, dann muss ich mich halt doch wieder ums Netzwerk kümmern, aber wenn ich sie irgendwo anders hole, könnte ich dann tatsächlich mir eine Linux bruten da drauf, mir eine Virtualisierungslösung überlegen und dann zum Beispiel Garnetti, Foreman oder Libvirt nehmen und damit erstmal anfangen zu spielen. Und wenn ich damit durch bin und dann noch einen Schritt mehr will, mir dann
OpenStack oder sowas. Ich sag mal, wenn man halt bei Garnetti zum Beispiel ist, dann ist das halt in seinem Funktionsumfang schon eigentlich so mächtig, dass man, denke ich mal, eine ganze Weile suchen muss, bis man an dem Punkt ist, wo man sagt, jetzt muss ich wirklich, wenn wir halt nur über drei Server reden, muss man dazu sagen, an den Punkt komme, wo ich dann sage, jetzt aber bitte OpenStack. Dann halt vielleicht eher so aus dem Interesse heraus, weil man vielleicht einen neuen Arbeitgeber ins Auge gefasst hat, die eben die Technologie eventuell verwenden und man sich halt selber mal im Vorhinein damit beschäftigen will, was ja nie schaden kann. Von dem her, ja, wie gesagt, diese großen Virtualisierungslösungen bringen halt Datenbanken mit, wo man sich dann halt erstmal um deren Replikation kümmern muss. Man muss eine Idee davon haben, welche Systeme laufen dahinter, wie muss ich die alle backuppen, solche Geschichten mehr. Das ist dann schon sehr, sehr umfänglich.
Stimmt, über Backup haben wir jetzt noch gar nicht geredet, aber ja, das sprengt, glaube ich, den Rahmen, wenn wir damit jetzt auch noch anfangen. Aber da sollte man sich natürlich auch Gedanken drüber machen, wie ich dann meine Maschinen sichere, ob ich irgendeine Lösung habe, die, was weiß ich, Snapshots davon regelmäßig macht. Wobei das ja auch noch kein wirkliches Backup ist, sondern erstmal nur eine Sicherungskopie. Aber wenn mir das ganze Server abbraucht, dann habe ich ja auch nichts woanders nochmal. Wie mache ich das dann?
Gibt es bei uns im Wesentlichen halt zwei Typen von virtuellen Maschinen. Es gibt die virtuellen Maschinen, die selber nur Daten verarbeiten, aber selber keine Daten erzeugen, die auf ihren eigenen Festplatten gespeichert werden. Das sind halt zum Beispiel Webserver bei uns. Die kriegen irgendwelche User-Requests und Daten, die in irgendeiner Art und Weise entstehen, werden auf einem Storage-System gelagert oder eben in der Datenbank. Solche Systeme haben üblicherweise kein Backup, weil wenn diese kaputt gehen, dann wird halt die virtuelle Maschine neu deployed, Puppet wird drüber gelaufen, gelassen und dann ist die Maschine wieder da. Weil alles in der Konfiguration halt beschrieben ist, in dem Konfigurationsmanagement selbst. Dann gibt es Maschinen, die Daten erzeugen. Ich sag mal, ein bestes Beispiel wären halt so File-Server zum Beispiel. Da sichern wir die Dateien selbst, aber zum Beispiel die Samba-Konfiguration nicht, weil die ist wiederum im Puppet. Das heißt, wenn mir der File-Server verloren geht aus irgendeinem Grund, dann muss ich mich hinsetzen, die VM neu deployen. Dann kann ich auch Puppet durchlaufen lassen, dann habe ich die grundsätzliche Konfiguration und die Daten, die dann auf der Maschine erzeugt wurden durch irgendwelche Benutzer, die kann ich dann eben aus dem Backup heraus wiederherstellen. Ganze Maschinen als Backup sichern tun wir nur Appliances, zu denen wir keine, ja, über die wir keine Kontrolle haben, weil wir da zum Beispiel keinen Backup-Engine drauf installieren können. Also von irgendwelchen Drittherstellern oder sowas. Zum Beispiel Virenscanner wäre da so ein System. Das ist halt eine virtuelle Maschine, die haben wir als Image hingestellt und ja, wenn wir das Ding verlieren, wäre es halt ärgerlich und deswegen machen wir davon regelmäßig ein Backup als Ganzes.
Okay. Ja, dann, wir haben vorhin schon mal kurz das Wort SAN erwähnt, aber irgendwo muss ich ja meine großen vielen Daten dann speichern. Also entweder ich mache es wie bei Ganeti, dass irgendwie der DLBD und LVM und sowas benutzt wird und da meine Daten abgelegt werden, aber wie habe ich denn sonst die Möglichkeit, Daten verteilt zu speichern? Also da gibt es ja solche Cluster-Dateisysteme zum Beispiel.
Da gibt es grundsätzlich eine ganze Menge von Systemen, die da interessant sind. Die klassischen Vertreter wären da sowas wie OCFS2 zum Beispiel. Also Dateisysteme, die man auf mehreren Servern als Block-Device repliziert und dann parallel mounten kann, ist im Grunde genommen eine interessante Technik, hat allerdings den Hinkefuß, dass sie nicht beliebig skaliert. Und dann gibt es mittlerweile schon einige Jahre sogenannte Scale-Out-Systeme. Ich denke mal, einer der besten Vertreter daraus ist Ceph's als verteilter Block Storage, muss man sagen. Also das Ganze funktioniert vereinfacht gesagt so, dass eine Datei, die ein User speichert, zerlegt wird und diese Teile dann eben mehrmals nach bestimmten Regeln auf unterschiedlichen Festplatten in unterschiedlichen Servern gespeichert wird, so dass mir eine Festplatte kaputt gehen kann oder auch ein gesamter Server ausfallen kann, aber die Daten in ihrer Gesamtheit nur eine Kopie verlieren. Das heißt, es ist immer ein Teil der Daten verfügbar auf einem weiteren Server.
Also so ein bisschen sowas, was ZFS lokal macht, also so Redundanz und Pipapo, bloß halt als verteiltes Dateisystem.
Genau. Und halt Server, eben mit der Maßgabe, Regeln festlegen zu können, wie eben die Verteilung stattfinden soll. Also man kann halt zum Beispiel sagen, dass wenn ich zwei Räume habe, in dem Server stehen, dass eben ein Teil eine Kopie der Datei im Raum A sein soll und der zweite Teil der Kopie oder die zweite Kopie der Datei soll halt im Raum B sein. So weit kann man das treiben an der Stelle.
Genau. Raum A abbrennen.
Das ist die Idee dahinter.
Habe ich immer noch nichts.
Weil eben auch solche Storage-Systeme zunehmend so groß werden und aufgrund ihrer Größe auch so schnell sich verändern, dass man sie gar nicht mehr wirklich backuppen kann. Das ist sicherlich nicht bei 1, 2 Terabyte der Fall, auch noch nicht bei 10, 20 Terabyte der Fall, aber Ceph's wird üblicherweise im Petabyte-Bereich eingesetzt. Das heißt nicht, dass man es auch zu Hause mit seinen zwei Servern machen kann. Bei Spreadshirt haben wir eine Installation mit 4 Servern zum Beispiel. Das geht halt auch, aber es gibt halt auch große Installationen bei 1&1, die haben glaube ich 6 Petabyte, eBay hat 3 Petabyte, das CERN hat, will ich jetzt nicht lügen, 50 Petabyte, aber wollen auf über 200 gehen. Das ist schon abartig groß. Also da spricht man dann auch über Racks von Servern.
Ja, ich glaube,
tatsächlich nur für OpenStack. Also das CERN, ich war Anfang des Jahres bei einer Präsentation bei Dell und dort waren unter anderem eben auch Leute vom CERN. Deswegen weiß ich das etwas. Die benutzen OpenStack als Virtualisierungslösung und haben dafür Ceph's als Speichercluster aufgesetzt und zusätzlich bieten sie den Mitarbeitern eine OwnCloud-Instanz, die wiederum S3 benutzt und da Ceph's S3 sprechen kann, also diesen Block Storage oder den Object Storage von Amazon, der auf HTTP basiert, geben die quasi das auch noch den Mitarbeitern sozusagen als Dropbox-Ersatz mit. Das ist sozusagen die momentane Installation und man experimentiert jetzt damit, den momentanes Speichersystem für die Aufnahmen von dem LAC selbst. Also wenn die Teilchen aufeinanderprallen, dann macht man ja üblicherweise sehr viele Bilder in sehr kurzer Zeit und auch an ganz vielen verschiedenen Stellen, weil so wirklich genau vorhersagen kann man das nicht. Da entstehen dann halt mal eben mehrere Petabyte an Daten und die müssen dann gespeichert und ausgewertet werden. Das tut man momentan mit einem In-Memory-System, was aber nicht so groß skaliert, so dass man jetzt an der Überlegung hat, eben auf Ceps zurückzugreifen, weil man dort eben diesen In-Memory-Teil durch einen Algorithmus ersetzt hat und dadurch nicht mehr so viel RAM braucht. Das sind also ganz, einfache Überlegungen, aber eben auf einer Skalierungsebene, die fast schon nicht mehr vorstellbar ist.
Okay, dann ein anderer Vertreter, der auch in die Richtung geht, ist, glaube ich, GlusterFS.
GlusterFS so ein bisschen erst gehypt, dann ins Hintertreffen geraten, nicht zuletzt durch Ceps. Dann von Red Hat nochmal versucht, wiederzubeleben durch unschöne Blogbeiträge gegen Ceps und für GlusterFS. Und wenige Monate später kauft Red Hat Ceps, also Inktank, die Firma dahinter. Wäre, glaube ich, eine eigene Binärgewittersendung wert. Kann man nicht anders sagen. Also das ist großes Kino, was da passiert ist. Ich selber habe das letzte Mal mit GlusterFS vor 4 Jahren oder so rumgespielt. Mein Wissen ist da also nicht wirklich aktuell. Was mich damals sehr gestört hat, ist, dass man die Anzahl der Replikationen in dem System vorgibt und wenn man das System skalieren will, man Anzahl Replikationsserver zum System hinzufügen muss. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Ich habe ein System mit 6 Servern und einer dreifachen Replikation. Das heißt, auf 3 Servern liegen immer dieselben Daten. Und über diese 3 Server gibt es eine RAID 0, sodass ich am Ende auf 6 Server komme. Ich hoffe, das ist klar geworden. Bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, wenn ich das System jetzt vergrößern will, weil mein Speicherplatz knapp wird, dann muss ich 3 weitere Server, weil ich eine dreifache Replikation habe, dazustellen. Sonst wird das nicht funktionieren. Wie gesagt, der Stand ist von vor 4 Jahren. Mhm. Kann sein, dass das mittlerweile besser ist. Aber ja, angenehmes Arbeiten stelle ich mir an der Stelle anders vor.
Ja, ich hätte es halt irgendwie interessanter gefunden, wenn nicht alles Red Hat kauft. Wie gesagt, sie haben ja jetzt schon GlusterFS. Es wäre vielleicht doch ein bisschen schöner gewesen, wenn da so ein Wettbewerb irgendwie entsteht. Vielleicht hätte irgendwie eher SUSE irgendwie Ceph kaufen sollen oder was weiß ich wäre. Dass man da ein bisschen Konkurrenz noch gehabt hätte. So, jetzt ist es halt, gehört alles irgendwie, also die beiden coolen Cluster-Dateisysteme.
Allerdings hätte es schlimmer kommen können, weil Oracle hätte auch einen Tank kaufen können. Weil man muss ja fairerweise sagen, dass ja Oracle, der große Initiator hinter B3FS ist und Ceph sehr intensiv auf B3FS aufsetzt. Also wenn man Ceph bis zum letzten performancemäßig kitzeln möchte, dann muss man auf B3FS unten drunter setzen. Von dem her wäre es auch denkbar gewesen, dass Oracle in der Richtung aktiv wird. Und ich glaube, das hätte mir weniger gefallen.
Das stimmt. Dann natürlich lieber Red Hat, wo man weiß, die machen alles Open Source. Haben sie ja auch zum Beispiel gemacht. Inktank hat ja nochmal eine Distribution oder so einen Aufsatz, der halt kommerziell war, den sie halt verkauft haben. Und nachdem das dann Red Hat übernommen hat, ist das jetzt irgendwie alles Open Source. Das ist ja schon immer ein schöner Pluspunkt, wenn Red Hat irgendwas kauft, dass er da möglichst alles, was vorher kommerziell war, dann auch irgendwie unter eine GPL stellen. Das muss man ihnen natürlich zugestehen, aber ich hätte es trotzdem irgendwie cooler gefunden, wenn noch irgendein anderes tolles Unternehmen, also kein Evil-Unternehmen, so irgendwie sich Ceph angenommen hätte. Aber ja, so ist auch gut. Ja, dann gibt es noch eine Reihe andere. Es gibt noch ExtremeFS. wird, glaube ich, auch von der Europäischen Union irgendwie mitentwickelt oder zumindest gefördert.
Ja, StreamFS, soweit ich es in Erinnerung habe, setzt auf Java auf, was ich schon interessant halte, da Java jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, für IO-Operationen die beste Wahl zu sein, um es mal vorsichtig auszudrücken. ja, anderer interessanter Vertreter ist Fraunhofer FS. Der Name sagt es schon, ist vom Fraunhofer Institut. Auch ein Blick wert. Ja, ich musste mich dann halt irgendwann mal festlegen. Ich habe mir ExtremeFS angeschaut, war davon nicht sehr angetan, weil es eben in Java zum Großteil lief. Bin dann zu GlusterFS gekommen, fand das anfänglich sehr interessant, habe dann aber irgendwann Cephs kennengelernt und bin da einfach hängen geblieben. Es scheint auch.
Ich hab's so ähnlich gemacht, also ich habe mir das Oracle-File-System 2, also OCFS 2 angeguckt und da ist es es ist halt so ein typischer alter Vertreter in Anführungsstrichen. Du musst halt irgendwo dein Block-Storage schon haben, den du halt dann von mehreren Stellen mounten kannst. Da ist ja Ceph und GlusterFS sind da ja schon wesentlich weiter dann. Und Ceph angeguckt und fand Ceph so cool, dass ich gesagt habe, ja, das nehme ich jetzt mal öfter. Und ich habe jetzt tatsächlich so einen kleinen Testcluster, auf dem auch virtuelle Maschinen laufen, mit KVM und halt da ist drunter ist ein Ceph. Aber was ich zumindest mir noch nie angeguckt habe, ist dieser ganze Teil, wie mache ich daraus jetzt so eine Cloud-Umgebung? Und deswegen auch so zumindest mein Interesse jetzt mal für diese Sendung. Und ich glaube, ich werde mir zumindest mal Ganeti so ein bisschen angucken, Formen auf jeden Fall weiter anschauen. Bei der Virtualisierungslösung habe ich mich auch schon auf KVM festgelegt, weil das benutze ich jetzt schon eine Weile und du hattest ja auch gesagt, ist im Linux-Kernel am meisten drin. Und das wird wahrscheinlich so mein Weg jetzt für die Zukunft sein. Bei Dateisystemen oder typischerweise hat man natürlich früher immer so einen SAN genommen und ist dann irgendwie mit NFS oder man kann auch so selbst CIFS, also das Samba oder das SMB-Filesystem, das von Microsoft kommt, so ein bisschen in diese Kategorie packen, weil das ja in den neueren Versionen auch schon so ein paar Features hat und irgendwie Multiple In-Out Streams machen kann und hast du nicht gesehen. Aber so richtig schön
tatsächlich,
finden wir das, glaube ich,
auch nicht. Das ist halt der Versuch, auf eine alte Technologie Dinge dran zu flanschen, dass es auf einmal mehr kann, anstelle von wir nutzen eine Technologie, die dafür gebaut ist, genau das zu können. Ceph ist da eher so der Unix-Ansatz. Wir machen eins und das machen wir gut. Und bei der Samba-Variante ist es halt, wir haben halt dieses 30 Jahre alte System, was alles Mögliche kann, letztendlich immer noch zu Windows 3.11 zu Teilen kompatibel ist. Und jetzt machen wir auch noch Enterprise Storage damit. Klingt merkwürdig.
Also ein 3 oder 4 Node-Cluster, man könnte sich dann wie gesagt hinsetzen und DRBD aufsetzen, damit man die Dateien überall hat, oder man kann viele, viele Festplatten, die können auch schönerweise unterschiedlich groß sein, kann total Commodity-Hardware sein, auch selbst ältere, die man vielleicht noch im Schrank liegen hat, die jetzt noch nicht so viele Smart-Fehler haben, kann man alle mal in seinen Rechner reinstopfen, vielleicht auch zu Hause hier, was weiß ich, seine ganze alte Hardware irgendwie zusammennehmen, dann Linux draufspielen, dann Ceph drauf tun und sich dann mal ein bisschen mit Ceph beschäftigen und dann halt.
Da muss ich dann aber eine Warnung vorweg schicken. Kraft kommt von Kraftstoff, wie man so schön sagt. Sprich, man sollte jetzt nicht Wunder erwarten, wenn man alte Hardware nimmt. Ja, also nur weil das jetzt eine Cloud-Lösung ist, wird sie nicht von alleine schnell, wenn man alte Hardware nimmt. Also tatsächlich ist es so, dass bei den Intank-Leuten es halt Guidelines gibt, wie man zu halbwegs schnellen Clustern kommt und das ist schon Enterprise-Server-Hardware. Das fängt halt bei SSDs an und SAS-Platten und guten, teuren RAID-Controllern und so weiter. Nichtsdestotrotz, wenn man damit privat rumspielen will oder nur in kleinem Umfang und man sich jetzt nicht die Leistungsrakete erhofft und man nur ein Gigabit LAN vollkriegen möchte und kein 10-Gigabit-Interface auslasten möchte, ja, dann funktioniert das auch mit normalen, klassischen Rechnern. Also von dem her, ich ermutige jeden, das mal auszuprobieren, weil es ist super spannend. Die Einstiegshürde, gerade bei Ceph, ist sehr gering. Und ja, es ist einfach ein cooles Gefühl, mal einen Rechner auszuschalten und die Videos noch weiter zu gucken und sowas.
Ja. Ja, gut. Was bleibt noch zu sagen? Man könnte auch noch Proxmox installieren. Nee. Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, oder? ist auch eher ein kommerzielles Produkt oder so ein halb kommerzielles Produkt, was halt ziemlich viel auf OpenVZ und KVM aufsetzt, genau, und sich auch so ein bisschen darum kümmert, irgendwie Netzwerk, DNS, DHCP,
genau, was und, Maschinen ich vielleicht nochmal mitschicken wollte, weil wir das auch noch nicht so deutlich hatten. Es gibt ganz wenige Virtualisierungslösungen, die sich eben darum kümmern, die virtuellen Maschinen nicht nur einfach dahin zu tun, wo gerade Platz ist, sondern auch dahin zu tun, wo es in gewisser Weise Sinn ergibt. Das heißt also, gerade bei Proxmox zum Beispiel muss man halt selber dafür sorgen, dass die Maschinen auf sinnvollen Nodes liegen. Ansonsten füllt das System halt einfach nur gnadenlos auf. Dass solche Dinge sollte man halt beachten. Mhm. Wenn man natürlich selber nur so ein 3-Node-Cluster hat, wo dann vielleicht 20 VMs sind, dann überblickt man das alles irgendwo auch noch selber und bekommt das selber auch noch hin. Wenn es dann irgendwie mehr wird, kann ich nur jedem tatsächlich einen Blick in Richtung Ganiti empfehlen, weil da sind eben ja, solche Dinge drin, wie ich muss mal ein komplettes Rack evakuieren oder eine Node evakuieren. Pack mal all. Ja, evakuieren heißt zum Beispiel, ich muss meinen RAID-Controller die Firmware updaten. Dann möchte ich ja die VMs nicht alle runterfahren, sondern möchte die live auf andere Rechenknoten migrieren, aber eben auch nach der Maßgabe, dass eben keine zwei gleichen Services auf derselben Node am Ende laufen. Ganiti kann das leisten. Im Gegensatz zu sehr wenigen anderen. Also ich glaube, VMware kann das auch.
Genau, gut, aber die das haben ist ja genau der Punkt.
Da und Geld. Da muss man den Google-Leuten halt lassen, die haben da ganz viel mit fiesem Haskell rumgespielt, dass das funktioniert. Ist auf alle Fälle mal ein Blick wert.
Okay, hast du vielleicht noch irgendwelche Tipps in Richtung Bücher oder Webseiten, die man sich angucken sollte, wenn man sich
zum ersten Mal beschäftigt? Ja, ich kann immer nur den Dirk Deimke empfehlen. Den kenne ich auch irgendwo.
Den kenne ich irgendwo,
ja. Er hat die Admin-Bibel ja mehr oder weniger verfasst mit einigen anderen zusammen. Da ist gerade eine neue Auflage erschienen. Die gibt so doch einen sehr allgemeinen, aber dennoch umfassenden Einblick in Linux, gerade in den ganzen Serverbereich. Also insbesondere eben das, was ich grundsätzlich erstmal irgendwo eine Idee von haben sollte, um mit Virtualisierung überhaupt erstmal anzufangen. Also DNS, DHCP, VLAN, NTP, was da so alles reinspielt.
Oh ja, NTP. Die Zeit ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Bitte guckt, dass eure Rechner alle die gleiche Zeit haben. Sonst läuft schon beim Ceph einiges auseinander. Der beschwert sich auch immer. Selbst wenn es nur ein paar Millisekunden sind, wo ich mir immer denke, die ist doch gleich
eine Zeit. Es geht was nicht willst über die du Zeit. Eigentlich? Log-Server haben wir auch nicht erwähnt. Ist wichtig. Firewalls. Ja, ihr wollt eine Firewall auf eurem System haben.
Oh Gott, ich sehe schon, es wird echt viel Arbeit. Ich wollte eigentlich nur was Kleines aufbauen.
Wenn du das zu Hause in deinem Netzwerk hast, kannst du vielleicht auch die Firewall weglassen. Aber wenn das dann irgendwie in der Uni steht und Studenten darauf Zugriff haben, würde ich vielleicht doch eine Firewall haben wollen. Muss dann halt jeder für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, ein sehr allumfassendes Werk kann ich jedem nur an die Hand legen. In Richtung Virtualisierung wird es dann dünn. Es gibt halt von der jeweiligen Lösung die Werke dazu. Es gibt ein Buch, da ist mir leider der Titel entfallen, das ist allerdings auch schon ein bisschen älter. Da ging es ich glaube, Virtualisierung Best Practice ist bei O'Reilly oder bei Galileo erschienen. Ich muss das nochmal recherchieren. Wir können das sicherlich in die Shownotes tun.
Ähm, Genau, also es gibt bei O'Reilly
gibt's zum Cluster einen, aber es gibt ein Buch, das beschäftigt sich explizit nur mit KVM, wo eben
der KVM Best Practice, das ist von den B1-Leuten, B1-Systems-Leuten geschrieben worden. Was ist das für ein Verlag?
D-Punkt tatsächlich. Okay. D-Punkt. Ja, wie gesagt.
Mhm. Dieses Buch kann man sich auch kostenlos, glaube ich, auf der Webseite
von B1 erwähnen zum Beispiel in ihrem PDF. Buch, weiß ich, Garniti und Sess. Das ist da auf jeden Fall drin. Von dem her,
okay.
Ja, auf alle Fälle im Blick wert. Ja, ansonsten, es gibt ja mittlerweile, ich weiß nicht, ob das schon benutzt wird von einigen, diese ganze Meetup-Geschichte ist ja mittlerweile ein großer Hype. Also meetup.com ist so eine Plattform, wo sich Gott und die Welt trifft, unter anderem auch sehr viele Administratoren, und es gibt immer wieder, ja, auch in eurer Nähe sicherlich so Meetup-Gruppen, früher hätte man User Group dazu gesagt, die sich eben mit solchen Technologien beschäftigen. Es gibt zum Beispiel eine Ceph's Meetup-Gruppe in Berlin, da bin ich ab und zu, und eben auch eine Puppet Meetup-Gruppe in Berlin. Ja, das ist dann halt immer ein bisschen mit Reisen verbunden. Aber ja, wenn man in Berlin ist, kann man an der Stelle glücklich sein. Ja.
Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir machen hier mal Klappe zu, Affe tot. Wir haben jetzt mal so ein paar Technologien vorgestellt. Guckt euch das mal an. Und ja, mehr als so einen kleinen Überblick, welche Technologien oder welche, von mir aus auch erstmal Cluster-Dateisysteme, Virtualisierungslösung will ich mir dann erstmal genauer angucken. Im Endeffekt muss man dann da doch ein bisschen tiefer reingehen, haben wir ja gerade gemerkt. Es ist doch nicht ganz so einfach, selbst wenn es nur 3 bis 4 Nodes sein sollen. Ein bisschen einlesen hilft auf jeden Fall. Und dann vielleicht zu irgendwelchen Meetup-Gruppen gehen.
Bitte gerne.
Stellen. Vielen Dank, Ansgar. Ja, viel Spaß weiterhin in deinem Job und mit den ganzen coolen Technologien, mit denen du da zu tun hast.
Auf jeden Fall.
Das ist die Hauptsache. Und dann wünsche ich euch wie immer frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß und ich hoffe mal, wenn nichts schief geht, dass wir uns im Oktober wieder hören. Ihr merkt, es ist kalt draußen und wir kommen jetzt dann wieder öfter. Wir haben jetzt nicht mehr groß Hitze und Sommerloch und müssen irgendwie alle noch wichtige Dinge tun, sondern jetzt kommt die kalte Jahreszeit und wir sind wieder da und gucken mal, was wir uns nächstes Mal vornehmen.
Tschüss.
Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2014. Unter Creative Commons Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Manitou.